Wir hören heute als Predigtext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir hören das ja überall. Jetzt lass doch endlich dieses Kreuz weg. Man kann es den Menschen nicht mehr zumuten. Es ist abstoßend, es ist ärgerlich, gewalttätig, grausam. Tut es raus aus den Schulräumen, aus den Gerichtssälen, aus den öffentlichen Räumen. Es ist ein Folterwerkzeug. Und der ganze Bericht ist schrecklich. Unerträglich, wie einer sterbend am Kreuz hängt und um ihn her eine Masse johlender, höhnender, spottender Leute. Sehr merkwürdig, in unserer Welt hat niemand etwas gegen das Kreuz als Mahnmal. Draußen an der Bundesstraße, in der Kurve, wo der 24-jährige Motorradfahrer ums Leben kam. Ich habe noch nie einen getroffen, der das Kreuz dort wegreißen wollte. Auch bei den vielen Kriegstoten neigt man sich ehrfürchtig. Das Mahnmal wird es getragen. Beim Amoklauf, überall Kreuze. Bei den Mordopfern. Ich habe noch nie einen getroffen, der sich über das Rote Kreuz geärgert hat. Aber das Kreuz von Golgatha ist ärgerlich. Das Kreuz von Golgatha allein ist ärgerlich. Es ist umstritten bis tief hinein in die Christenheit. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Dem einen ist ein Ärgernis, dem anderen ist ein Blödsinn. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und wir können diese Gotteskraft des Kreuzes nur erkennen durch eine Offenbarung des Geistes Gottes. Dann können wir erkennen, was da passiert. Nein, das Kreuz ist kein Mahnmal. Das Kreuz ist das herrlichste Siegeszeichen, das Christen haben. Ein Triumphzeichen. Gegen alles, was uns traurig machen kann, gegen alles, was gegen uns streiten kann. Darum tun wir recht daran, wenn wir das Kreuz auf die Kirchtürme stellen, wenn wir es auf die Bergspitzen stellen, wenn wir es auf die frisch aufgerichteten Grabeshügel stellen. Siegeszeichen, als junge Leute haben wir gesungen, als Siegeszeichen halten wir stets sein Kreuz empor, den feindlichen Gewalten entfällt der Mut davor. Das Siegeszeichen, in dem wir überwinden und siegen können, weil es uns allein Trost und Zuversicht gibt, die Mitte des Evangeliums. Ich möchte zunächst darüber reden, dass wir den Gekreuzigten bitter nötig haben. Den Gekreuzigten, den, der da hängt am Kreuz. Also man kann es nur durch den Geist Gottes verstehen und durch das Wort Gottes. Da ist uns erklärt, was da geschieht. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also um unserer Sünde willen. Aber an dieser Stelle ist die Menschheit blind. Meine Sünde. Das ist doch nicht interessant, das ist doch nicht aktuell. Darum kann man so frevelhaft und lästerlich übers Kreuz reden. Sehr toll, dass vor ein paar Wochen ausgerechnet das Magazin Der Spiegel die Nummer herausgebracht hat, der Triumph der Sünde. Und darin auch die bittere Wahrheit aufgezeigt hat, dass in den Kirchen niemand mehr von der Sünde reden will. Und dann schreibt der Journalist dort, wie furchtbar unsere Welt von der Sünde beherrscht wird. Aber die Sünde hat ein Imageproblem, sagt er. Man kann sie gar nicht mehr wahrnehmen. Dabei die Habsucht, der Geiz, die Streitsucht, wie das in unserer Welt geworden ist. Und sagt, wenn man nicht mal mehr von einem Gericht weiß, müssen wir in der Hölle leben, die wir uns selber zubereitet haben. Warum reden wir eigentlich nicht mehr so viel von der Sünde? Dabei ist das größte Problem, nochmal der Spiegel, noch nie hat die Menschheit so unter ihren Schuldgefühlen gelitten wie heute. Aber man spricht nicht mehr darüber. Aber wenn Sie wissen wollen, was Sünde ist, dann müssen Sie in die Bibel hineingucken. Das ist noch besser als der Spiegel. Und dann sehen Sie, dass es die Macht ist, diese Großmacht, die diese ganze herrlich von Gott geschaffene Welt in den Abgrund reißt. Sünde ist mehr als ein zerstörendes Erdbeben, mehr als ein Vulkanausbruch, das ist mehr als eine Pest, die über die Welt geht. Das reißt alle Menschen mit einem verfinsterten Verstand, zerstört alles Glück, lügt und betrügt, dass man die Wahrheit und die Wirklichkeit gar nicht mehr sehen kann, dass man sich wiegt, ich bin doch gut. Und man sieht gar nicht, wie ich von Gott fern bin und dass dort die Ursache aller Nöte meines Lebens ist. Und dann muss man dort ans Kreuz gucken, an dieses Geschehen, an dem sündlosen Jesus tobt sich noch einmal die menschliche Sünde aus, die Verachtung, der Spott, der Hohn. Und selbst die Bibelkenner, die Frommen, sagen, lieber wollen wir den Barabbas haben als diesen Jesus. Eine Feindschaft gegen Gott, die so tief im Menschen drin steckt. Das deckt uns die Bibel auf, das ist die Not. Und das ist das Schlimme, dass die Sünde uns gefangen hält, so hat Jesus gesagt. Noch nie hat ein Mensch sich in seiner eigenen Kraft aus der Sünde befreien können. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen. Ich komme nicht raus. Wir lügen uns das in die Tasche und kommen doch nicht raus aus den Gebundenheiten, aus der Finsternis. Und je mehr man andere anklagt und sagt, dort sind die Missstände und dort war der Missbrauch und dort war das Böse und dort sitzen die Habgierigen, sitzt doch tief in uns. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Sklave, der ist der Sünde Knecht und wird geritten. Und das findet sich hinter all, ja, wie hat Jesus uns gezeigt? Hinter jedem bösen Wort, das wir reden, da ist dieser Vernichtungsgeist des Mordes dahinter. Hinter jedem schmutzigen Gedanken, der Ehebruch. Das ist doch in der Bergpredigt, was Sünde ist. Das ist die Not der Welt. Und das, was oft ans Tageslicht kommt, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und keiner, der jetzt neben uns sitzt, darf das wissen, was alles unser Leben beherbergt, an Schuld und Sünde. Wir decken es zu und reden nicht drüber. Und darum sind wir verloren in dieser Welt. Und wir können das nicht ungeschehen machen. Gibt es eine Rettung? Gibt es eine Rettung? Gott war in Christus. Da ist Gott. In dem grausamen Geschehen, in diesem sterbenden Jesus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Jetzt gibt es ein paar Dummköpfe, die behaupten, Gott hätte versöhnt werden müssen. Steht doch nirgendwo in der Bibel. Gott muss doch nicht versöhnt werden. Wir müssen versöhnt werden. Wie kann man die Wahrheit so blöd auf den Kopf stellen? Wir müssen versöhnt werden. Wir sind unversöhnte Leute. Wir sind in der Schuld. Wir leben im Unfrieden. Mit uns selbst, mit unserer Zielbestimmung unseres Lebens. Wir kommen nie dorthin, wo Gott uns haben will. Wir brauchen die Versöhnung. Wir sind die Schuldigen. Unser trotziges Herz braucht die Versöhnung, die durch das Blut von Jesus geschehen ist. Was soll das noch makabre sein, wenn einer sagt, aber bei mir wäre es kein Blut nötig gewesen. Hast du eine Ahnung, aus den Klauen der Hölle einen Menschen herauszubefreien? Wir haben gerade das Lied gesungen von Christian Gregor, dem Sangesmeister der Herrnhuter Brüdergemeinde. Dieser Christian Gregor ist durch Monate der Finsternis gegangen. Wer ein wenig seelische Schwermut kennt, der ahnt etwas. Er hat nicht mehr essen und trinken können, kein Seelsorger hat ihm beistehen können. Wo hat er den Frieden gefunden? Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für uns Sünder rete. Das Einzige, was ihr Leben lösen kann, was ihnen Frieden gibt, was ihnen Geborgenheit schenkt. Ein anderer, der hat die Schwermut durchlitten bis zum Selbstmordversuch. Und wie durch einen Zufall fand er ein Neues Testament, William Cowper. Und er sagt, das war der einzige Lichtblick in der Finsternis. Es floss für mich das teure Blut, das hat er gedichtet nachher. Es floss für mich das teure Blut, das glauben fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Darin ruht mein Leben. Wenn der Geist Gottes ihnen ihre Schuld aufdeckt. Das ist eine der wichtigsten Wirkungen des Geistes Gottes. Jesus redet in Johannes 14 davon. Wenn der Geist kommt, wird er die Welt überführen von der Sünde und vom Gericht. Wenn sie wach werden, kann sie niemand mehr trösten. Nur noch das Blut von Jesus. Er ist für mich gestorben und er macht mich gerecht. Und darum ist so wichtig, dass wir dies erkennen, nicht bloß heute am Karfreitag, sondern für unser ganzes Leben und für unser Sterben. Dass der Teufel schweigen muss vor dem Blut von Jesus, vergossen für unsere Sünden. Und dass es eine vollkommene Erlösung gibt, eine Befreiung. Und dass die alten Dinge vergeben und vergessen sind und nie mehr vorgeholt werden. Weil sie ausgelöst sind, dort wo Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wo wir versöhnt sind. Wir brauchen diese Versöhnung. Jetzt sagt Paulus, wir sollten Botschafter der Versöhnung sein. Also, das ist natürlich schön, wenn wir vermittelnd wirken in den Spannungsfeldern unserer Gesellschaft. Das ist aber hier nicht gemeint. Sondern wir sollen Menschen unter die Versöhnung Gottes bringen. Dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Jetzt, die meisten Menschen kennen ja gar nicht ihre Stellung vor Gott. Sie kennen ihre Schuld nicht. Wie sollen wir sie dann versöhnen können? Gott mahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist der wichtigste Auftrag für uns, dass wir nicht bloß in der Familie, sondern im Freundeskreis und weit darüber hinaus in der Welt und in der Gesellschaft Botschafter Gottes sind, Menschen mit Gott zu versöhnen. Das ist jetzt schon tragisch, dass wir in den Kirchen meinen, wir müssen uns der Gesellschaft ein wenig anpassen und so flott daherkommen, dass die alle sich im Gottesdienst auch wohlfühlen. Aber wir haben ja eine Botschaft, die können wir nicht ändern, so wenig der Botschafter in Peking seinen Auftrag anpassen kann, wie es ihm gefällt. Da ist der Auftraggeber, wie das Weiße Haus, das da sagt, das musst du tun, oder Berlin, das ist die Aufgabe des Botschafters. Wenn Gott uns als Botschafter setzt, haben wir nicht bloß Wohlfühlfreude zu verbreiten, sondern Menschen daran zu erinnern, da ist in deinem Leben etwas ganz Wichtiges noch nicht in Ordnung gebracht. Und da darf man nicht um den heißen Brei herumreden. Im tiefsten Unterbewusstsein wissen alle Leute heute ganz genau, dass alles mit Gott im Argen liegt. Aber man kann es nicht aussprechen. Jetzt ist es doch so befreiend, wenn wir es zeugnishaft von uns erzählen und sagen, das war die große Blockade in meinem Leben. Wir haben es so alle so gemacht und gesagt, ich kann das Wort Sünde nicht hören. Wir haben uns dagegen gewehrt und das Blut von Jesus und die Schlachthaustheologie, was wir damals für böse Worte gebraucht haben. Lästerliche Worte. Das, was anderen erzählen und sagen, uns ist eine Last vom Herzen gefallen. Da hat die Freude angefangen, da hat das Leben begonnen. Da ist die Tür aufgegangen, wir haben die Liebe Gottes erst entdeckt. Das ist das Allergrößte, wenn wir das haben, wenn wir das vor Gott aussprechen können. Und wenn wir es anderen sagen, das fehlt dir noch. Also ich verrate Ihnen sicher nichts Besonderes, dass wenn Sie dieses Thema ansprechen, dass da oft plötzlich der Tumult losgeht. Sogar in einer Christengemeinde, sogar in einem christlichen Hauskreis. Wir sind schuldig. Ich bin ein guter Mensch, habe mich doch nicht vorzuwerfen. Neulich hat mir ein einflussreicher Mann, der in Politik und Kunst und Theater zu Hause ist, nachdem er zu Jesus gefunden hat, gesagt, ich würde so gern meinen Freunden das auch vermitteln, aber wie kann ich das eigentlich tun? Ich kann das mit der Sünde einfach nicht so aussprechen. Ja, man muss aussprechen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Man muss es aussprechen und sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Stell dein Leben unter diese Liebe des versöhnenden, heilenden, vergebenden Herrn, der dein Leben neu macht. Es ist interessant in der Missionsgeschichte, ich habe das verfolgt, wie bei all den großen Missionaren der Weltgeschichte es immer die Passionsgeschichte war, wo plötzlich die Augen aufgingen, wo die Tränen geflossen sind. Müssen gar keine Tränen fließen, aber wenn Sie Ihren Zustand wirklich erkennen, dann müssen Sie heulen. Wenn Sie sagen, das war er wirklich, das tat er für mich. Das ist ja unglaublich. Und ich gehe so gleichgültig durch die Welt und erkenne das nicht. Da sind die Augen aufgegangen. Manchmal gab es auch Empörung. Eine junge Künstlerin, die Charlotte Elliott, 32-jährig, aber schwer krank und gegen Gott gemurrt. Dann kam ein Schweizer Evangelist, Dr. César Melan, und spricht sie an und sagt, haben Sie Jesus aufgenommen? Er sagt, ich verbiete mir diese Direktheit. Er sagt, ich muss Ihnen was erklären. In den Augen Gottes, er hat sehr drastisch gesprochen. Wir sind da alle viel zu feige. Er hat gesagt, in den Augen Gottes sind Sie nicht mehr als der Betrunkene, der in der Gosse liegt. Und als die Prostituierte in der Hafengasse. Sie brauchen Jesus. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt spreche ich nicht mehr weiter. Aber in der Nacht hat sie ein Lied gedichtet. Und dieses Lied kennen wir. Billy Graham hat es immer gern benutzt, wenn er die Leute zur Entscheidung vorgerufen hat. Dieses Lied von Charlotte Elliott. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. So wie ich bin, vom Sturm gejagt, mit bangen Zweifeln oft geplagt, vom Feind bedroht und sehr verzagt, grad wie ich bin, nimmst du mich an, die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann, o Gotteslamm, ich komm. Es gibt keine Religion der Welt, überhaupt keine, die von so etwas Ungeheurem auch nur reden kann, von der Vergebung der Schuld. Im Hinduismus nicht, im Buddhismus nicht und im Islam nicht. Bloß am Kreuz von Golgatha wird an Schuld erinnert, darum ist es so unbequem. Aber die herrliche Freude, das darf sie noch durch die Todesstunde tragen. Und niemand kann ihnen die Freude nehmen. Ich bin bei Christus angenommen und er ist bei mir. Und der Tod kann mich nicht scheiden und ich falle in die offenen Hände von Jesus. Es ist verbürgt, es ist eine Tatsache, auf die ich mich gründen kann. Und darum bin ich gewiss, Jesus ist die Versöhnung für unsere Schuld und nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Es gibt keine andere. Und wenn heute Theologen kühn hinstehen und sagen, ich kann auch ohne das Kreuz von Jesus Sünden vergeben, ist ein Flop. Kein Mensch hat das Recht, uns Sünden zu vergeben in seinem eigenen Namen. Wie soll er das auch können? Das ist ein Betrug. Und da wundert es uns nicht, dass Kirchen leer werden, weil Leute den Schwindel durchschauen. Jesus verbürgt uns die Vergebung. Und ein letztes, da geschieht eine Erneuerung, eine völlige Erneuerung. Uns geht es ja immer heute um die Erneuerung der Welt. Wie gibt es eine Erneuerung? Und es ist so, wir merken das ja durch die Jahrhunderte, dass alles keine Erneuerung gibt. Jeder Politikwechsel und jede neue Organisation in der Welt, in global, die gemacht wird, jede neue Ideologie, es gibt keine Erneuerung der Welt. Solange Menschen durch und durch von der Ungerechtigkeit beherrscht sind. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht von dieser Ich-Sucht, von dieser Gottferne beherrscht ist, dessen Wesen nicht von dieser tödlichen Krankheit durchzogen ist. Wann endlich wird es denn eine Erneuerung geben? Und das steht so schön da in diesem letzten Vers. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Warum? Den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, damit wir neue Menschen würden. Und zwei Verse davor steht, ist ja immer ein Zusammenhang, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Ja, wie ist das jetzt mit der Neugeburt? Ist das wirklich so? Man trifft ja auch manche Leute, dass es nun äußere Heuchelschein durchdringt uns das wirklich. Das ist die Frage, ob die Versöhnung von Gott gewirkt, dem Tod von Christus, uns durch und durch durchdringt, damit wir gerecht würden. Corrie ten Boom erzählt das, wie sie 1947 in München war und evangelisiert. Und dann kommt ein Mann mit so einem grauen Staubmantel auf sie zu und sagt, ich sehe dieses Gesicht, das war ein Wärter von Ravensbrück, wo ihre Tochter Betsy zu Tode kam. Und dieser Mann macht das so, wie wir das auch manchmal machen. Oh, Fräulein Boom, ich bin zum Glauben gekommen. Look auf Look, ich komme doch. Und jetzt möchte ich Ihnen auch noch die Hand drücken. Die Vergebung von Jesus deckt ja alles zu. Und die Corrie sagt, ich kann die Hand nicht hochheben. Eiskalt, wie gelähmt. So kann man doch nicht das schreckliche Unrecht, das geschehen ist, einfach zudecken. Und sagt, ich habe gespürt, ich muss jetzt selber, mein Wesen muss neu werden. Und ich habe gebetet, Herr, hilf mir, mach mich stark. Und sie sagt, ich muss meinen Gefühlen nachhelfen. Und dann reicht sie dem Mörder von Ravensbrück die Hand und sagt, lieber Bruder, ich vergebe Ihnen von Herzen. Sind Sie schon so weit von der Versöhnung von Jesus durchdrungen, dass Sie das können, dass wir die Versöhnung leben? Echt. Diese Liebe. Die Christen im Norden Nigerias haben verzweifelt geschrieben vor diesem großen Mord, betet für uns. Wir können nicht mehr stillhalten bei den Massakern der Muslime. Wir müssen jetzt mal ein Exempel statuieren. Und jetzt sind wir 300 Frauen und Kinder getötet von Macheten. Und sie vergeben ihren Feinden in der Versöhnung. Und nirgendwo auf der Welt werden so viele Muslime Christen wie dort in Nordnigeria um Josh herum. Weil die Kraft der Versöhnung von Jesus wirkt. Verstehen Sie, was das ist? Diese Versöhnung, die man kaum selber leisten kann, aber weil Christus uns nötigt zu dieser Versöhnung. Wir sprechen so viel von der Familie Henschel, die im Jemen entführt ist. Sie beten doch auch täglich für diese Familie. Aber beten Sie nicht um Freiheit. Nirgendwo in der Bibel gibt es das, dass man bei solchen Dingen um Freiheit betet. Aber was wollen wir bieten? Herr, gib ihnen mit Freimut zu reden dein Wort. Noch nie waren christliche Missionare so nah bei Al-Qaida-Terroristen. Was könnte die Versöhnung von Jesus durch eine Familie mit drei kleinen Kindern wirken? Dass plötzlich die Versöhnung von Jesus durchbricht zur Gerechtigkeit. Wir dürfen viel beten. Wir dürfen um Erneuerung unserer Gemeinden beten, unserer Jugend, dass die Versöhnungskraft des Kreuzes durchbricht und uns neu macht. Nein, das Kreuz von Jesus, das Kreuz von Golgatha, das ist nicht niederdrücken. Das ist das größte Hoffnungszeichen. Da gibt es keinen Menschen in dieser Welt, den man von vornherein ausschließen könnte und sagen könnte, für den gilt es nicht. So wie es uns überwinden hat, so soll es noch viele andere überwunden. Und wir wollen weitergehen unter diesem Kreuz, das einzige Hoffnungszeichen dieser Welt. Der Welt des Leidens, der Gewalt und des Todes. Ein Hoffnungszeichen der neuen Welt. Heute schon angebrochen in der Herrschaft von Christus, im Leben von Menschen. Und man kann nur beten, ach Herr, lass deine Todespein an mir nicht vergeben sein. Amen.